Geschäftsmodell mitgeben, wie die Gesetzmäßigkeiten des virtuellen Lebens für uns alle einzelnen erfahrbar gemacht werden können. Und möchte dann mit euch eine praktische Übung machen. Das ist mein Anliegen jetzt. Ich möchte jedoch gerne vorhin noch einmal auf dieses richtige Modell zurückkommen, was ich am Ende meiner Ausführung heute Morgen gegeben habe. Ich vermisse allerdings noch diesen schönen, dicken Filzschreiber. Simon, oder hast du ihn gerade gehabt?
Ja.
Wo haben wir noch hier da? Wer hat sie entführt?
Danke, aber das ist vielleicht auch noch da. Gut. Ich hatte also davon gesprochen, nochmal als Modell, dass hier ein Stimulus ist, etwas, was wir wahrnehmen, und hier dann eine Reaktion von uns stattfindet, mit der wir nach außen gehen und die Außenwelt beeinflussen. Und er hatte ferner gesagt, dass der Mensch die einzigartige Gabe von der Natur oder von Gott, je nachdem wie wir da rangehen, die einzigartige Gabe bekommen hatte, einen Freiraum zu haben. Ich bin also nicht gezwungen, wie es die Anhänger des Behaviorisms postulieren, völlig konditioniert oder bedingt zu handeln. Virtuelles Leben findet hauptsächlich in diesem Bereich statt, in meiner menschlichen Freiheit, die ich habe. Und die Konsequenz des virtuellen Lebens, das, was nach außen hin spürbar ist, ist dann die Reaktion. Wenn ich hier ein Signal bekomme und hier das virtuelle Erkenntnis kultiviert habe, so kann ich diesen Freiraum erweitern und mein Leben total kreativ gestalten. Ich möchte mal dieses Konzept vielleicht rein theoretisch im Raum hängt, aber noch nicht fassbar ist für einige von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, ein Beispiel geben, was das sehr, sehr klar macht. Dieses Beispiel kommt gar nicht mal aus meiner Tradition, sondern aus der buddhistischen Tradition. Es handelt von zwei Mönchen. Der eine Mönch hat etwas ganz Bestimmtes mit dem Stimulus gemacht. Und da ist seine Reaktion ganz bestimmt ausgefallen. Wir können dann sehen, er war nicht sehr fortgeschritten ins Beurteilen, muss ich dazu sagen. Es gab einmal ein Kloster, das das Schweigegelübde für einen Monat pflegte. In dieses Kloster hinein kam ein reisender Mönch. Er war müde, abgespannt und suchte ein Nachtquartier auf. Das Kloster schwieg auf seine Anfragen, weil er schweigen dürfte. Ihm wurde jedoch vom Abt des Klosters ein Mönch beiseite gestellt, der ihm geholfen hat, so das Gästezimmer zu binden und ihm gezeigt hat, hier ist die Dusche und so weiter. So, kurz bevor sich der müde Reisende niedergelegt hat, entspannte sich eine Art von Kommunikation zwischen den beiden Mönchen, dem einen Eugen und dem Reisenden. Unser Reisende machte so und wollte damit ausdrücken, Buddha ist fantastisch. Daraufhin machte unser einäugiger Mönch so. Das Gesicht des Reisenden strahlte vor Wonne. Er will mir sagen, Buddha und seine Lehre ist fantastisch. Was sagt er jetzt? Oder gestikuliere ich denn jetzt? Fragte sich der Reisende. Ja. Womit er meinte, Buddha, seine Lehre, aber auch die Sangha, die Gemeinschaft der Buddhisten, sind fantastisch. Dieser Stimulus erreichte unseren einfachen Mönch und völlig erbost nahm er die Faust und schickt dem Reisenden ins Gesicht. Der erholte sich von den Schmerzen, packte sofort seine Sachen zusammen. Er dachte, dies ist das einzige Kloster, in dem es nicht ein Hixer das Prinzip der Gewaltlosigkeit gibt. Und er rannte in die Wildnis, völlig aufgebracht. Der Abt hörte davon, nach einem Monat jetzt, und fragte den Mönchen, den Einäugigen, was hast du, wie hast du das wahrgenommen, was hast du getan? Wie kannst du nur? Und der einäugige Mönch sagte: Dieser Reisende, er kommt zuerst rein, er ist unser Gast. Und was macht er? Er zeigt mir, ich habe nur ein Auge. Dann bin ich natürlich hilflos, bin ich natürlich höflich, wie wir es gelernt haben, und zeige zurück: Ich bin froh, dass du zwei Augen hast. Dieser Halunke hier noch weist mich wieder auf meinen körperlichen Mangel hin und deutet, und zusammen haben wir drei. Das ist nur ein Beispiel. Und das, da konnte ich nicht mich länger mehr beleidigen lassen. Da musste ich jetzt reagieren. Und so weiter. Das ist ein Beispiel, das ist durchaus wahrhaftig und schillernd, aber doch kennzeichnend. Er bekam einen Stimulus, er interpretierte die in diesem Raum. Irgendwann kam ihm dabei die Aggressivität hilfreich zur Hilfe und er reagierte auf diese. Auf diese Art und Weise. So, spirituelles Leben, ein spiritueller Mensch wird die Welt noch wahrnehmen. Er wird auch noch manchmal den Schwankungen des Geistes ausgesetzt sein, der sich verletzt fühlt oder begierig wird, der anhaftet an Konzepte. Das hatten wir ja in verschiedenen Bewusstseinsstufen. Aber er hat einen großen Schatz mit sich. Er kann nämlich in diesen Bereich hinein das spirituelle Wissen und das Ergebnis seiner spirituellen Übungen einflechten lassen. Das ist das Besondere am spirituellen Leben. Ich möchte heute sehr, sehr gerne fünf machtvolle Vorgänge, die uns nützen werden, zu unserem Wohl und zum Wohl anderer zu handeln, vorstellen, die wir hier ausüben können. Ich möchte das, diese fünf Prozesse bei vier Fällen theoretisch vorstellen und bei einem dann praktisch, indem ich alle einlade, eine solche Übung zu machen und dann vielleicht zu merken, wie man ganz anders reagiert und ganz anders lebt, zu Deutsch gesagt. Mein erster, oder der erste Punkt, das ist nicht mein Punkt, ich präsentiere hier die Vaishnava-Tradition, ist das, was hier bereits stattfindet. Die Gemeinschaft mit Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind. In der Sanskrit-Sprache heißt das Sadhu Sangha. Gemeinschaft mit Menschen, die auf die schon spirituell fortgeschritten sind, ist damit gemeint. Gemeinschaft ist etwas, was wie ein Kristall ist. Was immer du vor einem Kristall tust, wird von diesem Kristall reflektiert. Deswegen war in meinen Ausführungen so wichtig, dass wir mit der richtigen Nahrung Gemeinschaft haben, mit den Leuten, mit dem Denken und so weiter und so fort.
hat Filme gedreht, das Wolfskind, ein Kind, was unter Wolfsjungen groß wurde und natürlich dieses Verhalten reflektiert hat. Es gibt in Bengal noch immer mehr Wolfskinder, die ich auch in Bildern gesehen habe. Ich habe sie noch nicht persönlich getroffen, die also von Wildtieren aufgezogen wurden und sich das Verhalten ihrer Artgenossen, ihrer Ziehväter und Ziehmütter angenommen haben. In der Gemeinschaft, und hier komme ich noch mal kurz zu der vedischen Psychologie, findet so etwas statt wie ein Resonieren. Das war, kam auch vor in einem der Vorträge. Mit Resonieren meine ich so etwas. Wenn ich einen Menschen sehe oder mit, sagen wir mal, mit einem Menschen spreche, eigne ich mir einen Eindruck von diesem Menschen an, indem ich einfach nur verbal die Informationen bekomme. Was jedoch noch geschieht, ist, dass in unserem feinstofflichen Körper, in dem es Energiezentren gibt, ähnlich so wie die Drüsen im grobstofflichen, in dem es diese Chakras gibt, eine bestimmte Resonanz da ist. Kennen wir das nicht alle, wenn plötzlich ein Mensch kommt, den wir gerne mögen, dann fliegt unser Herz ihm entgegen? Und ich habe das hier auf dem Seminar entdeckt, also wieder so ein Herz- und Busenfreund entdeckt. Da braucht man nur noch miteinander zu sprechen, das Thema war eigentlich egal. Es geht ja um das Kennenlernen, mehr oder weniger. Wir hatten beide uns gesehen und gedacht, wir passen zueinander. So gibt es auch in der Welt, gibt es so etwas bei Freund und Freundinnen. Vielleicht haben Sie es auch mal erlebt, als Sie sich verliebt haben, da war jemand da, Sie sahen ihn und es wurde ein anderes Chakra vielleicht beunruhigt und erregt und man spürte sich dann sexuell zueinander hingezogen. In der vedischen Psychologie wird also Wert darauf gelegt, das Resonieren findet oder Kommunizieren ist immer eine Frage der Resonanz, die man bei den anderen erreicht. Das wird entscheiden, wie gut oder schlecht die Kommunikation ist. Dieses Resonieren, vielleicht ein ganz interessanter Begriff für die Kommunikationsforschung, findet jedoch nicht nur im Intellekt und mit den Augen statt, wie wir es in unserer Kultur kennen, sondern auch zum Beispiel im Anahata Chakra, das ist das Herzchakra, was sich in der Herzgegend befindet, beziehungsweise in einem anderen Beispiel auch in dem Muladhara Chakra, das ist das Chakra hier am Steißbein, was mit diesen anderen mit diesen Gefühlen zu tun hat, denke ich, die ein zölibatärer Mensch nicht im Detail diskutieren möchte. Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Heiligen nun, bringt eine andere Resonanzseite in uns zum Schwingen. Nämlich die spirituelle Seite, die Seite der Seele. Ich könnte vielleicht, schade, wir haben jetzt nicht die Violine da, aber ich glaube, Frau Professor Wagner hat das, hat darüber gesprochen. Ich habe Sie haben eine Gitarre. Da ist es so, dass drei Seiten insbesondere ins Resonieren kommen. Diese drei Seiten sind in uns alle enthalten.
Welche
bitte sehr? Die Ewigkeit, Glückseligkeit. Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen.
Aber wie werden Sie das
sehen? Wenn man einen bestimmten Ton anschlägt, resonieren die Saiten dementsprechend. Ich glaube, das Prinzip können Sie kurz vielleicht vormachen, dass man etwas anschlägt und dann resoniert etwas.
Ja.
wirklich, im Physikalischen ist es so, wenn man auf der Sita geht, ist es besonders gut, da sind diese Melodieleiten und darunter die Resonanzleiten. Wenn man da eine bestimmte Frequenz erreicht, dann schwingen diese Resonanzleiten, die keine Melodieleiten sind, ganz wichtig, mit, ja. Die werden angeschwungen, angetönt.
Tun die ja auch, wenn man genau übereinstimmen will.
Tun die auch dort.
Ja, ja.
So, der Punkt ist, wenn wir mit Sadhus zusammenkommen, wenn wir mit Menschen, die spirituell fortgeschritten sind, zusammenkommen, dann reponieren uns drei Seiten, die bis anhin geschlafen haben. Nämlich, wir haben ein Gefühl davon, dass wir auch ewig sind, satt, schitten, dass wir voller Wissen sind und wir werden sehr glücklich, Ananda. Das passiert. Praktiziere ich das in meinem Leben, dass ich auf Reisen einfach anhalte und mit Menschen zusammenkomme, die sehr tief versunken sind im spirituellen Leben, sie auch einlade und dann mit ihnen Satsanga pflege, das heißt einen gewissen Austausch, man spricht ja nicht über die Nachrichten und über die Politik, sondern über spirituelle Themen. Und auf einmal fängt es an zu resonieren. Ich nehme an, in der Bibel wird davon gesagt, ich bin dort gegenwärtig, wo sich Leute so in meinem Namen also treffen. Nicht in Sadhu Sangha. Wie jetzt genau?
Wenn ich zwei oder drei in meinem Namen treffe, dann bin ich unter ihnen.
Ganz genau. So, was da passiert ist, das spirituelle Thema wird diskutiert und dann resoniert in uns etwas. Das ist der erste Vorgang. Das ist auch ein Prinzip, das in anderen Formen der, sagen wir mal, der Gemeinschaft zustande kommt. Also, dann beginnt das Fenster so ein bisschen dezent zu lüften, damit jeder den brüderlichen Schlaf ein bisschen Sauerstoff entgegenhalten kann. So, der zweite Vorgang, den überschlage ich, den will ich zum letzten Mal, ist Bhagavad Shravan. Wenn man hört über spirituelle aus den Heiligen Schriften, passiert etwas Spirituelles. Einfach durch das Hören der vedischen Literatur, so heißt es, setzt sich die höchste Persönlichkeit Gottes auf dem Lotus des Herzens nieder. Er setzt sich dort nieder, indem er durch den Kanal des Shravanas, des Hören geht. Wenn man also echte heilige Schriften hört, auch die Bibel und so weiter, erfährt man, wenn man es mit Aufmerksamkeit hört, wie plötzlich auf dem Lotus des Herzens, das ist ein poetischer Ausdruck, der das Anahata Chakra ausdrückt, plötzlich göttliche Gegenwart zu spüren ist. Deswegen haben heilige Schriften doch eine andere Dimension als einfach nur die Druckerschwärze auf dem Papier. Da ist eine spirituelle Leitung sozusagen, die da geschieht. Dann als nächstes kommt Mathura Vasa. Das heißt, dass man an einem heiligen Ort sein soll. Ich wurde einmal zum keltischen Treffen in Deutschland eingeladen, und zwar bei den Externsteinen. Da wurden unglaublich viele Rituale gemacht von unseren keltischen Vorfahren, die durchaus sagen wir mal, eine Art Kommunikation mit dem Universum auf höheren Ebenen darstellten. Da war eine Frau aus Holland da, die sich da sehr gut auskannte, könnte vielleicht bekannt oder so, und hat uns angeleitet in diesen Tänzen und so weiter. Wir waren zur Sommerwende da und jeder spürte diese Kraft dieses Ortes. Wir haben auch einen Heilbecken besucht, wo sich Kranke dann niederlegten und von Erdstrahlen, Erdenergien geheilt wurden. Sicherlich etwas, was auch ein interessantes Forschungsgebiet darstellt und wozu bestimmt Professor Wagner, also ich finde sie Interessantes zu sagen hat. Nun, es gibt auch sogenannte spirituelle Orte, Dharms. Gestern hatten wir eines dargestellt in dem Dia-Vortrag und ich hatte Wert darauf gelegt zu sagen, dass es parallel zu der für unsere Sinne wahrnehmbaren Wirklichkeit eine spirituelle Wirklichkeit gibt. Ich habe zum Beispiel einen Theologen dort eingeladen. Ich weiß noch, ein ganzer Kreis aus der Uni Frankfurt, ich hatte damals öfters Vorlesungen dort gegeben und dann in einer Vorlesung gesagt, also da waren viele Theologen da, Professoren, wenn ihr wissen wollt, was eine religiöse Erfahrung ist, kommt mit mir nach Vrindavan, ich zeige es euch. Und da hat sich dann Folgendes ergeben, dieser eine, der mit Leidensbewältigung Stier, heißt der Professor Stier, wirklich sich einen Namen gemacht hat, dieser kam dann und wir hatten eine Rundreise gemacht im Sonnenuntergang und plötzlich war es soweit. Oh ja, macht nicht. Also, sehr liebes Wollen, dass Sie.
Ja. Tut mir leid, dass Sie gestört haben.
Nein, Sie können nicht stören. Bitte geben noch den. Das ist wesentlich bequemer.
Ich bin
nicht mehr und der Professor Stier sagte, es ist soweit. Ich sagte, ja, ich muss mal. Der hatte 5 Tage nicht können. Und das war wirklich so. Also es ist nicht, dass ich die er kannte. Ich habe ihm dann gesagt, also es gibt hier kein 5-Sterne-Hotel. Alles, was ich jetzt anbieten kann als Ihr Gastgeber, ist der Graben dort. Man kennt ja diese Situation. Und das hat der Professor dann auch getan. Ein Bild wahrscheinlich für die Götter. Nicht sehr erfahren. Und am Ende dieser Sache haben ihm dann die Leute Wasser gegeben, damit er sich säubern kann. Kann er den entsprechenden Teil. Aber er, der das erste Mal in Indien war, verstand das falsch und dachte, sie tun ihm jetzt einen Ermutigungstrunk an. Sorry. Wenn du nicht so lachen, jetzt kommen die auf diese Liste. Das ist sogar eher peinlich, dass ich das erzähle. Trink also dieses von Bakterien infizierte Säuberungswasser, was man tut ja nicht Trinkwasser anbieten zum Säubern. So, und das, ich vergesse es nie wieder. So, am nächsten Tag rief er mich und ich dachte, oh nun wird er sich beschweren über meine Reisearrangierung. So wäre es wirklich. Und er rief mich zu sich mit einem gerührten Gesichtsausdruck und sagte, danke, verstand mich wofür. Danke für diese Erfahrung. Ich muss sagen, ich war wahnsinnig schockiert. Es war das erste Mal, dass ich die Natur dazu aufgesucht habe. Ich musste mit aller Gewalt durch meine kulturellen Barrieren durchschreiten. Aber als ich zurückkehrte, ist in mir irgendetwas geschehen. Mein Ego, in dessen Grenzen ich mich bis anhin bewegt hatte, ist irgendwie zerplatzt. Ich sah mich plötzlich als Teil des Universums. Die Grenzen, die mich Professor Stier werden lassen, sind gefallen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Ich habe gesagt, du, ich habe gesagt, sehen Sie, wir haben uns gesiezt, war ein bisschen spröde. Ich habe überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun. Das ist die Vrindavan-Erfahrung, die jeder auf seine Art und Weise an einem Dharm machen kann, einem spirituellen Ort. Deswegen sagt die Tradition, wir sollten A von Salomos Hören oder mit Salomos Bezirke vielleicht Menschengemeinschaft haben, sodass wir richtig resonieren, dass unsere spirituellen Eigenschaften resonieren. Wir sollten Bhagavad Smaran machen, aus heiligen Schriften lesen und durch den Kanal des Hörens erlauben, wie eine göttliche Gegenwart in unserem Leben fühlbar wird, durch Klang. Ja. Und wir sollten Mathura-Vata machen, an heiligen Orten leben. Ich selber war oft an heiligen Orten und bin manchmal ein bisschen mit meinem Leben noch nicht unzufrieden, aber ich denke, ich bin hier westlich. Wie schön ist es, hier da zu sein. Doch für solche, es reicht schon, wenn man sich auf der gedanklichen Ebene mit diesem heiligen Ort verbindet. Was zum Beispiel wir tun, die Mönche, die nicht im heiligen Ort sein können, die gehen in Gedanken, in der Meditation zu den verschiedenen Orten, einer nach dem anderen, und machen so ihre Runde. Deswegen habe ich Ihnen gestern Abend einen solchen Parikrama empfohlen. Ich hatte Ihnen die Karte gemacht und mit Ihnen eine Runde durch die heiligen Orte gemacht, in der Hoffnung, dass Sie auch ein bisschen spüren können. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es durchaus hilfreich ist, dort selber mal in Fleisch und Blut vorbeizuschauen und dann diese Eindrücke direkt zu nehmen und dann direkt dann über was zu meditieren, was nicht in dir da ist, sondern was in der Erinnerung da ist, weil an dir eben nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einer Wirklichkeit gibt. Dir ist noch begrenzter als eine Spiegelung, von der wir heute ersten Teil also Vormittag gehört haben. Ein anderer Punkt ist Murtaya Seva. Das heißt, Sevana, oder dienen, Gott dienen heißt es. Seva, der Begriff Seva, bedeutet nicht nur Dienst, dass man etwas tut, etwas physisch heranschafft, sondern bedeutet auch eine Verbindung aufzunehmen oder eine Verbindung herzustellen. Wenn ich eine Verbindung herstellen möchte, dann geschieht das durch Dienst, was genau das Gegenteil ist von der empirischen Betrachtung, wo man kontrollieren will und zum Beispiel Versuche bestimmen und regulieren will. Im Dienst öffnet man sich für das Unbekannte gegenüber, was sich auf diese Weise offenbart. Da gibt es verschiedene Dinge, die dort empfohlen werden, die aber hier meines Erachtens, ich möchte hier nur über das Prinzip sprechen. Tun Sie praktisch etwas ganz Praktisches in Ihrem Leben für Gott. Das würde ich so für wie Sie werden da eine gesunde Intuition kriegen. Der letzte Weg, der auch die praktische Demonstration oder nicht Demonstration, praktische Übung einleitet, der letzte Weg heißt Nam Sankirtan und hat etwas mit Shabda oder mit Schwingung oder Klang zu tun. Ich möchte Ihnen gerne die verschiedenen Arten von Shabda, wir haben da toll dargestellt. Es gibt nach der vedischen Betrachtungsweise zwei Arten von Klang. Der eine Klang wird durch das Zusammenstoßen von Dingen erzeugt. Objekten erzeugt. Stuhl und Boden, es gibt viele solche Zusammenstöße, wenn man so will. Und die zweite Form von Klang wird durch die Stimme, menschliche Stimme, erzeugt. In dieser Betrachtungsweise. Es gibt noch viele, viele andere Approach oder Herangehensweise. Ich nehme jetzt für mein Ziel
wie soll ich mich ausdrücken, diesen Approach, diesen Herangehensweise. Nun gibt es, das ist jetzt sehr interessant, von diesen kleinen, die durch die, ich nehme mal die menschliche Stimme jetzt heraus, wir können auch tierische Stimmen nehmen. Steine haben keine Stimme und der Stuhl, in dem Sinne, wie wir es als Menschen haben, nicht eine Stimme, sondern vielleicht nur poetisch, wenn du das quietscht, wenn ich mich denke, du singst ja schön, sagt man dann zu deinem Stuhl manchmal, aber das ist nicht ernst gemeint. Die Stimme. Mit der Stimme werden zwei Arten von Klang erzeugt. Bedeutungslose. Es klingt so einfach, ich weiß, es ist zum Lachen einfach was da. Bedeutungslose, damit ist aber nur gemeint, solche Töne wie A und O zum Beispiel, wenn man spricht, oder Schlagtöne oder ähnliche Töne. Und bedeutungsvolle. Es wird gleich klar, warum ich so einen ganz einfachen und fast selbstverständlichen Approach wähle. Mit bedeutungsvoll sind zunächst einmal Klänge gemeint, die eine Bedeutung tragen, wie zum Beispiel Baum. So wie ich dieses Wort sage, bildet sich ein Bild in ihm, kriegt ja eine Bedeutung. Kuli Rumsda trägt keine Bedeutung und es wird letztendlich eher hier eingefügt. So, von den bedeutungsvollen Tönen gibt es wiederum zwei, die eine materielle Bedeutung haben. Dazu gehören eben die Dinge, die durch die menschliche Sprache ausgedrückt werden und einfach die Bilder der materiellen Energie reflektieren und die eine spirituelle Bedeutung haben. Und bei diesen spirituellen Klängen oder Schwingungen ist es so, dass in diesen Klang hinein eine Komponente tritt, eine spirituelle Komponente, die man als Shabda bezeichnet, als spirituellen Shabda, als spirituellen Klang. Mit anderen Worten, ich kann ein Mantra, darüber habe ich mich mit Gadara ausführlich unterhalten einmal, der hier Versuche macht über Klangschwingungen, so eigentlich so nach dem Prinzip von Professor Wagner. Ich kann ein spirituelles Mantra, eine spirituelle Klangschwingung aussprechen und ich kann sie vielleicht messen mit irgendwelchen Messgeräten, genauso wie ich jeden anderen Klang messen kann. Ich kann zum Beispiel das umchanten und meine in ein Mikrofon hinein, ich kenne mich jetzt leider nicht so gut aus, was da kommt, das wird so einen Ausschlag geben, aber warum ist irgendein Mantra, zum Beispiel Shintamani Prakarasatmasukalpatiksha, da wird das so hin und her gehen, wie vielleicht, das ist rein theoretisch, mit irgendeinem Hänschenklein geht allein in die weite weltweite Universum rein, also Welt rein, ja. Nee, das ist ähnlich. Aber, und dieses Aber ist das größte Aber, was ich bisher gesprochen habe, in der spirituellen Klangschwingung ist eine Komponente, die sich mit den materiellen Messgeräten nicht messen lässt, die wir aber feststellen können in unserem eigenen Leben und in unserer eigenen Entwicklung. Wenn ich mit spirituellen Klangschwingungen arbeite, habe ich da eine unglaubliche Power, eine Kraft, die mir zur Verfügung steht, die sich in erster Linie darin messen lässt, dass mein Karma aufhört. Um das nicht so abstrakt, sondern praktisch darzustellen,
mein Bedingtsein, mein So-Sein wird sich verändern. Ich werde ein total anderer Mensch werden. Sie kennen mich jetzt im Augenblick nur als Sachinanda Swami. Ich würde Ihnen den Herrn Peterson nicht zumuten wollen. Meine Freunde und Bekannten sagen, ich hätte, die mich nach langer Zeit wiedersehen, sagen, klar, jeder erkennt sich. Aber damals, als ich Mönch wurde, nach einem halben Jahr oder so, gab ich meinen alten Freundeskreis wieder und wir treffen uns noch öfters. Und die haben gesagt, das ist ja total anders. Nicht wahr? Karma, das heißt, die Reaktion auf unsere vorhergetanes Daten, die unsere Bedingtheit, unsere Grenzen genau festlegen, wird durch spirituellen Klang verändert. Man verändert sich, man will eine andere Person. Wenn nicht, dann ist was verkehrt. Dann hat man in dem Klang noch nicht die spirituelle Klangschwingung gehabt. So, ich möchte sehr gerne mit Ihnen jetzt zum Abschluss meiner kleinen Präsentation in den großen Bereich des Namakirtans, also der spirituellen Klangschwingung, eindringen und mit Ihnen ein solches vedisches Hymnen-Chant machen. Diese Macht dieser spirituellen Klangschwingung liegt insbesondere darin, dass in der spirituellen Welt Klang oder Schwingung nicht verschieden von der Substanz sind. Da ist nicht diese Dualität da. Wenn ich hier zum Beispiel in der Welt Wasser sage, wird mein Durst und meine trockene Kehle nicht verändert werden. Wenn ich aber den Heiligen Namen sage oder die spirituelle Klangschwingung ausspreche, werde ich Kontakt haben mit der spirituellen Wirklichkeit. Ich möchte das gerne mit Ihnen heute experimentell machen. Und zwar möchte ich Ihnen einmal diejenigen, die bei der Morgenmeditation waren, wissen schon, weil sie schon kräftig mitmeditiert hatten. Ich möchte Ihnen den Hare Krishna Mantra vorstellen. In diesem Mantra sind genau drei Schwingungen. Hare Krishna und Rama. Mit Hare ist die Energie gemeint, von der wir sprachen. Wir sprachen von drei Energien: die spirituelle Welt, die materielle Welt und die am Grenzen verlaufende Energie, die Lebewesen. Mit Krishna ist der Ursprung gemeint. Krishna sind zwei Silben. Krish heißt anziehen und Na da ist das Miteinander drin, Glückseligkeit. Krishna ist ein freudvoller Aspekt Gottes, der sehr anziehend wird. Aristoteles sagte einmal, das ganze Universum strebt einer Vollkommenheit entgegen. Das ist sehr idealistisch, aber nach der vedischen Ansicht ist es so, dass die ganze Schöpfung sich auf Krishna bezieht, der allanziehend ist, durch Ananda eben, durch Glückseligkeit. Dann gibt es hier noch Rama, das ist aber von meiner Sekretärin, das ist ganz wichtig, dass sie hier sorry. Das ist ja ein langes A, müsste so Rama heißen. Ramate, Ananda Ramin. Ramate heißt es, die Yogis erfahren direkt Freude. Ramate, Freude, die höchste spirituelle Freude. Wieso direkt? Die müssen nicht über den Umweg der Sinne gehen, die alles so filtern und so unzureichend mir geben. So, wir werden diesen Mantra jetzt zusammen chanten. Du bist gerade richtig. Kannst du die Instrumente bitte holen? Oder sie wollen die holen? Wir werden diesen Mantra zusammen Ich werde Ihnen genau sagen, wie man das macht und auch intoniert. Und dann können Sie sich vorstellen, können Sie bei sich zu Hause chanten. Das sehen wir dann gleich. Ich müsste mich aber dahin auf dem, dazu auf den Boden setzen, während kannst du nicht. Nee. Wer kann kastrieren? Vielleicht leicht oder anders? Ich werde unseren Physikus hier vergewaltigen, die bilden die Musik meine Musik da begleiten. Und danach werde ich mit Ihnen zusammen eine, wie soll ich mich ausdrücken, einen Tanz machen. Ich würde vielleicht vorstellen, dass wir hier noch ein paar Decken ausbreiten und dass diejenigen, die unten sitzen wollen, sich dann auf die Decken setzen können. Wir brauchen, wenn ich würde vorschlagen, dass wir die erst noch holen, sonst wird es gerade irgendwie schmutzig.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Dankeschön. Die zweite und etwas fortgeschrittene Stufe beim Chanten der Mantren ist, dass man dazu tanzt. Nun, beim Tanzen gilt an und für sich die Regel, die wir sehr schön gestern bei Shalini gelernt haben. Der Tänzer oder die Tänzerin sollte zuerst einen bestimmten Gemütszustand im Herzen haben, der sich dann im Körper manifestiert. Der Tanz im Indischen ist also etwas ganz anderes, oder sagen wir im Spiritualen ist etwas ganz anderes als der Tanz, Gesellschaftstänze oder irgendwelche Arten von Tänzen, wie wir sie kennen. Insofern anders, weil es dort um einen bestimmten Bewusstseinszustand geht, der erst hergestellt ist. Shalini, das haben bestimmt alle gesehen, hat, bevor sie angefangen hat zu tanzen, eine kleine Puja gemacht. Shiva, nämlich ein Referenz erwiesen und auch Blumen geopfert. Also ich denke, dass es nicht, wir nicht erwarten können, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen diesen Bewusstseinszustand so im Herzen haben. Heißt das, dass man nicht tanzen kann dann? Nein, man kann schon tanzen. Man kann, wenn man die einfachen Tanzbewegungen lernt oder macht, kann es sehr leicht vorkommen, dass ein freudiger Zustand aufkommt und man dann gerne tanzt. Und ich möchte gerne mit Ihnen und euch eine Art spirituelle Tanzstunde hier vor 5 Minuten eröffnen. Ich werde Ihnen zeigen, wie man tanzt, ganz einfach und nicht kompliziert. Und dann können wir dazu singen und chanten und dann haben wir sozusagen, glaube ich, eine ganz gute Kenntnis gehabt von diesen spirituellen Vorgängen, die wollen werden in den Schriften. Ich möchte Sie und euch alle bitten, sich zu ergeben. So, wir werden einen ganz einfachen Tanz probieren, unsere zwei Füße bewegen in alternierender Form. Bitte führen Sie einmal Ihren rechten Fuß vor den linken. Und zwar so, dass Sie schon eine Herausforderung an das Gleichgewicht verspüren, aber es dasselbe nicht verlieren. Dann geht man mit dem rechten Fuß auf die Ausgangsposition A zurück. Das ist ganz verankert sozusagen. Und geht dann mit dem linken Fuß genauso vor den rechten. So dass die Hacke ungefähr den großen Zeh berührt, so dass man so machen. Bitte lassen Sie jetzt einfach mal reinkommen. Rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts und links. Wir bleiben praktisch in diesem Teil. Wir können manchmal die Arme so heben, so das ist eine Art Öffnung nach oben für das Spiritual-Element, danke. Und genau. Und dann können wir einfach so tanzen und dann sehen, was die Spontanität macht und so weiter. Gut. Ich werde das mit Tanzen sehen. Und, okay. Thank you. zu danken und das Wort wird Herr Feller übergeben.
Ja. Soll ich das sagen? Nein. Ich denke auch, wir können die Stühle wieder heranwalten.
Ich denke mal, pass mal auf, eine kleine Pause. Man hört ein bisschen. Und die Stühle müssen an die Rand ganz unmöglich bei uns stehen. Dann brauchen wir aber ich könnte schon eins sagen, wir haben Ihnen genau die Idee, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Das ist der schwierigste Schritt, den wir gemacht haben.
Oh ja.